Dieser Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks.
Da ich sowieso in diesem Markt, in dem ich mich heute mit dem Tiny House Thema befinde, da bin ich sowieso das Enfant terrible, so das böse Kind, das immer wieder sagt, Freunde, ihr könnt nicht irgendwo jetzt euch auf die Wiese setzen. Ihr müsst auch schon mal darauf achten, dass wir vielleicht ein paar Gesetze in Deutschland haben, die es lohnt, die zu beachten. Das heißt, ich habe sowieso schon eine richtig mächtige Website mit über 100 Seiten. Ich habe 4 Stunden Video auf meiner Seite und bin da langsam an meine Grenzen angelangt. Weil nach dem Motto, wenn man schon so viel hat, was soll man denn noch bringen, um dann noch mehr Kreise zu erschließen? Und deswegen war für mich das Thema Podcast interessant und ich stelle fest, es ist für mich also einfach ein Marketing-Thema geworden, jetzt innerhalb der letzten Wochen, seit November, seitdem wir es machen, und ich packe auch immer wieder neue Punkte an. Ich notiere dann noch ein neues Thema. Ganz nebenbei, gestern war mein Tischlermeister hier. Wir werden das Büro nochmal zusätzlich dämmen, damit wir da auch noch ein bisschen geräuschextensiver dabei sind. Also das kommt so Stück für Stück alles.
Was tun, wenn ich als klein- oder mittelständisches Unternehmen bereits alle Marketingmöglichkeiten ausgeschöpft habe? Diese Frage stellte sich Ende vergangenes Jahr auch Peter Pedersen. Der Unternehmer aus Sato plant und baut Tiny Houses und verfügt bereits über viel Erfahrung und über einen großen Kundenstamm. Was lag da näher, als seine Expertise in einem eigenen Podcast einzubringen? Gesagt, getan, Pedersen startete den Tiny House Podcast, den ersten deutschsprachigen Fachpodcast für Minihäuser. Mit durchschlagendem Erfolg. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 57. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal in einer Spezialfolge mit Peter Pedersen gesprochen. Mit dem Unternehmer aus Sato produziere ich gemeinsam den Tiny House Podcast, einen Fachpodcast, der sich rund um das Thema Minihäuser dreht. Das Format ist seit Mitte November am Start und begeistert seitdem schon mehr als 5000 Hörer. Ich habe mit dem gebürtigen Dänen über den Boom im Tiny-House-Sektor gesprochen und darüber, wie er sein umfassendes Wissen zu Mikrohäusern in seinem Tiny-House-Podcast vermittelt. Herr Pedersen erklärt, wie er die ersten Schritte als Podcaster machte und welche Hürden er bei Planung, Aufnahme und Bearbeitung der Podcasts nehmen musste. Und der Experte verrät, auf welchen Kanälen er den Podcast verbreitet und wie er dadurch bereits tausende Hörer gewinnen konnte. Also, jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 57 mit Peter Pedersen. Dann legen wir los. Ja, heute Peter Pedersen im Wellenrauschen-Podcast. Ja, fast schon mal so eine kleine Sonderfolge. Host des Podcasts, des Tiny House Podcasts, der jetzt vor wenigen Wochen gelauncht wurde und ein sehr erfolgreiches Format. Und jetzt sprechen natürlich Podcaster zu Podcaster. Wir werden uns mal ein bisschen austauschen. Was gehört denn überhaupt zum Podcast dazu? Wie fängt man an? Wie macht man weiter? Und vor allen Dingen, wie macht man so ein Ding dann auch größer? Und erstmal schönen Dank, dass Sie Zeit haben, Herr Pedersen. Hallo.
Moin Moin, Herr Kramer. Also erstmal muss ich gleich korrigieren. Von Podcaster zu Podcaster. Sie sind der Profi. Ich bin noch der Amateur. Ich lerne noch von Ihnen.
Dankeschön. Ja, okay. Aber ich glaube, wir ergänzen uns in den letzten Wochen ganz gut, weil Sie mitunter natürlich auch umtriebig sind und immer wieder neue Felder aufmachen, mit denen ich mich zwar schon beschäftigt habe, aber wo ich dann auch erstmal nachgucken muss, nachrecherchieren muss. Aber da können wir ja heute nochmal drüber sprechen. Stichwort Facebook-Podcast ist ein ganz aktuelles, spannendes Thema. Können wir nachher nochmal drüber reden. Ne? Und vielleicht zur Erklärung für Ihre Hörer, das können Sie ja gleich nochmal erklären. Rolling Tiny House, der Tiny House Podcast gehört zur Rolling Tiny House GmbH. Sie produzieren und vertreiben Tiny Houses mit Sitz in Neumünster, aber Sie haben natürlich auch einen MV-Bezug, sonst wären Sie ja nicht bei uns zu Gast, ne?
Also wir leben mit der Familie seit 15 Jahren jetzt in Sato. Meine Frau betreibt die freie Schule in Graal-Müritz zu hören bei Wellenrauschen. Ihr habt ja auch gerade ein Interview dort gemacht und deswegen, ich habe mir so eingerichtet, dass ich weit weg von der Arbeit sitze, nämlich in meinem Privatbüro, jetzt auch hier in Sato, und insofern habe ich die absolute Nähe natürlich.
Ja, und hat man da so ein bisschen auch seine Ruhe und kann so schalten und walten, wenn man sein eigenes Reich hat, ja?
Das ist der Grund. Also wir haben ja angefangen, oder ich habe angefangen mit dem Thema Tiny House einfach so sehr naiv. Ich habe es in meiner allerersten Folge eingebracht, als mein Sohn von Rostock nach Greifswald gewechselt hat und Papi natürlich die Miete zahlen muss. Und dann stelle ich fest, dass seinerzeit Greifswald höhere Mieten hatte als Rostock. Und dann fing ich an, ihm eigentlich ein Tiny House zu planen. Und das wurde in der Entwicklung so teuer, dass ich dann mehrere zu bauen habe. Und dann hatte ich eine neue Firma und so entwickelte sich das. Und das ist eine Forschungs- und Entwicklungsarbeit sondergleichen. Ich habe meine Verwaltung in Schleswig-Holstein. Ich habe mein Vertriebsnetz in Deutschland mittlerweile, sogar auf Kreta einen Standort. Ich habe meine Produktion in Schwerin, in Bad Segeberg und in Polen. Und ich sitze weit weg von dem Spinnennetz und kann dann ein bisschen in die Richtung Forschung und Entwicklung hineingehen.
Ja. Aber irgendwo noch der Steuermann, logischerweise, der die Fäden in der Hand hält. Und vielleicht mal direkt gefragt, wie hat sich denn das so in den letzten Jahren entwickelt? Man sieht es ja auch viel in den Medien. Da versuchen sie natürlich auch jetzt durch den Podcast ein bisschen mit Vorurteilen beziehungsweise mit falschen Informationen aufzuräumen. Aber der Markt an sich ist doch sehr dynamisch. Da ist viel passiert, oder?
Also als ich anfing, vor 7, 8 Jahren laut darüber nachzudenken und dann vor 6 Jahren anfing, also in die Forschung und Entwicklung hineinzugehen, da gab es noch gar nicht so viel, da war es noch wirklich so ein unbekanntes Thema. Das hat natürlich jetzt eine Explosion mit sich gebracht durch die Medien, allerdings in zwei Richtungen. Das eine sind die Spinner, die glauben, also da kann man für 30 Euro ein Haus bauen und ähnliches. Und dann natürlich die ernsthaften Kunden. Und dazwischen gibt es eine massive Diskrepanz. Wir erleben aber momentan eine Phase, Sie kennen wahrscheinlich diesen alten Spruch, so die drei Phasen einer neuen Idee. Erst wird es belächelt, dann wird es bekämpft und danach allseits gut geheißen. Und wir merken momentan, wir sind in Phase 2 eingedrungen. Und da würde ich nachher gerne noch ein bisschen drüber erzählen, weil es passiert momentan was ganz Verrücktes. Momentan haben wir allerdings sehr, sehr viele Medienberichte, die auch so mehr über das treu, süße, naive Verhältnis zum Häuschen, zum Tiny House berichten. Und da versuche ich ein bisschen so die fundamentale Schiene zu pflegen.
Natürlich haben da viele immer diese romantische Vorstellung des Bauwagens oder des kleinen Hauses, was im Grünen am besten noch auf irgendeinem Feld steht und wir mit der jungen Familie oder zu zweit als Pärchen da einziehen und laissez-faire leben. Das hört sich natürlich in der Theorie immer alles gut und schön an, aber ich weiß es natürlich jetzt durch den Tiny House Podcast besser, dass das ganz und gar eine Illusion ist, zumindest hier in Deutschland, in so vielen Bereichen. Aber da muss man schon ganz schön dicke Bretter bohren, um alles zu beachten und richtig zu machen, ne?
Ja, also mein Spruch ist dann wirklich so, ich sag mal, arbeitslos, biologisch angehaucht, 3 Kinder und dann auf 15 Quadratmeter am Waldesrand leben, selbstversorgend und die Exkremente im Wald verbuddeln, das ist alles Quatsch. Ein kleines Haus ist genauso wie jedes andere Haus einfach eine baugenehmigungspflichtige Immobilie und das muss man einfach beachten. Und dafür habe ich genau meinen Podcast aufgelegt. Aber genau darüber sollten wir ein bisschen näher reden als über die Inhalte, sonst könnt ihr gleich also meinen Podcast hören, nicht wahr?
Ja, genau. Also das wäre dann, ja, dann sollen sie doch lieber im Tiny House. Ich glaube, da sind dann auch alle Details. Aber generell so das Interesse für Podcasts, war das schon vorher da? Oder haben sie gesagt, nee, ich will mich mal überraschen lassen. Ich rufe mal hier den Herrn Kramer an. Den habe ich hier gerade im Internet gefunden, Agentur Wellenrauschen. Lass mich von dem mal beraten. Oder gab es da vorher schon eine hohe Affinität zu Podcasts?
Also ich habe mit Podcasts bis zum Oktober letzten Jahres nichts zu tun gehabt. Ich wusste, dass es eine App gibt und mehr auch nicht. Und ich bin eigentlich über meine holde Gattin dazu gekommen, weil die ist engagierte Podcast-Hörerin, gerade True Crime Podcast. Und wenn ich so höre, wie viele Morde bei uns schon im Hause passieren über Podcast. Und dann irgendwann habe ich gedacht, was ist denn das? Und dann musste ich erstmal so Kleinigkeiten lernen. Wo kommt der Begriff her? Das ist wirklich also von Steve Jobs kommt, nämlich Program on Demand mit Broadcast verbunden. Das war schon mal spannend. Und dann suchte ich natürlich alle Infos, bin ein bisschen durch Google durchgedrungen, stelle fest, ich brauche einen Provider. Und dann habe ich gesagt, komm, was habe ich denn? Ich habe also jetzt auch gerade hier vor Ort also den Stefan Peus als Werbeagentur. Ich habe die Anne Ehringhaus hier als Fotografin. Und wo kann ich denn eventuell was machen? Und dann fand ich zufällig sie. Ich dachte, verdammte Hacke nochmal. Also hier gerade in der Nähe in Rostock auch noch jemanden, der sich genau mit dem Thema auskennt. Den haue ich jetzt mal an und das schnacken wir mal.
Also, so, und dann haben wir geschnackt, genau, kleinen Workshop gemacht. Ich habe sie einmal generell grundlegend zum Thema abgeholt. Aber haben Sie dann auch schon schon entweder vorher oder am besten nach dem Workshop erkannt, ey, das könnte auch für mich was sein als Marketinginstrument für mein Unternehmen, um meine Kunden anzusprechen?
Also eigentlich waren Sie für mich derjenige, der mir das Wissen gibt, weil ich die Entscheidung, es zu tun, zumindest zu probieren, hatte ich schon vorher. Also ich wollte nur wissen, ob das auch funktioniert, ob ich das kapiere, ob das klappt für mich, weil ich dachte, vielleicht ist das ein neuer Weg. Für mich war auch spannend, ich habe selbst natürlich auch dann in den Podcasts, die Apps, die ich so habe über Apple und so weiter oder Spotify, einfach nachzusehen, was ist da los in Richtung Tiny House und stellte fest, da ist nichts. Im deutschsprachigen Bereich war ein Jahr zuvor mal irgend so ein naiver Kommentar eingebracht worden und dachte ich, dann besetze ich die Position. Das war für mich schon klar, als wir unseren gemeinsamen Workshop gemacht haben.
Ja, und dann sind wir ja eigentlich relativ schnell oder sehr schnell ins Tun gekommen, haben das ganze Ding geplant, natürlich mit Ihren inhaltlichen Vorstellungen, die Sie ja schon sehr genau hatten. Und ja, dann ging es einfach los und vor allen Dingen ging es erstmal darum, ein paar Hürden zu nehmen, einfach zu schauen, was brauchen wir für Technik, welches Format wollen wir überhaupt anstreben, dass Sie sozusagen ein Solo-Format machen oder mit Interviews und. Und dann, ja, ich glaube, Sie hatten immer dann das Motto, einfach mal loslegen und machen, ne? Oder wie haben Sie das so empfunden am Anfang?
So könnte man es höflich sagen. Also ich habe natürlich mir immer so kleine Stichworte gemacht, so ein kleines Storyboard. Ich habe jetzt die ersten, was haben wir jetzt? Ich glaube, 14 Folgen haben wir jetzt gerade hochgeladen. Und die meisten sind jetzt erstmal klassische Monologe. Das heißt, ich bringe so die Themen Tiny House Aufzuchenhege. Also was ist da zu beachten und was nicht. Jetzt habe ich ja mein erstes Interview mit einem Bankvorstand durchgeführt. Das lief dann auch online. Das war auch ganz spannend. Ich habe zwischendurch 2 offline gemacht. Die gingen vollständig schief, was einfach Quatsch war. Und die habe ich auch weggeworfen. Aber ich habe jetzt für nächste Woche das nächste Interview schon laufen. Also momentan lerne ich selber durch die Praxis und stelle fest, ich habe für die nächsten, ich sag mal fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr, habe ich reichlich Themen, die ich anpacken will. Und das bringt einen heiden Spaß.
Ja, also das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, ne? Also ich glaube, das versuche ich ja immer meinen Kunden zu vermitteln. Podcasten kommt vom Machen und man muss schon ein gewisses Grundinteresse mitbringen. Also es kann nicht sein, dass man sich hinsetzt und sich quält. Natürlich kann das auch mal sein, weil man natürlich noch sein Hauptbusiness hat. Aber es soll Spaß machen in erster Linie. Und der Spaß wird auch übers Mikro, über den Podcast selbst vermittelt. Ist das auch so Ihr Eindruck? Ich habe einfach Bock drauf und mein reichhaltiges Wissen, soweit ich das einschätzen kann, einfach den Leuten weiterzugeben, ne?
Ja, unbedingt. Mir ist natürlich auch so, da ich sowieso in diesem Markt, in dem ich mich heute mit dem Tiny House Thema befinde, da bin ich sowieso das Enfant terrible, so das böse Kind, das immer wieder sagt, Freunde, ihr könnt nicht irgendwo jetzt euch auf die Wiese setzen. Ihr müsst auch schon mal darauf achten, dass wir vielleicht ein paar Gesetze in Deutschland haben, die es lohnt, die zu beachten. Das heißt, ich habe sowieso schon eine richtig mächtige Website mit über 100 Seiten. Ich habe 4 Stunden Video auf meiner Seite und bin dann langsam an meine Grenzen angelangt. Weil nach dem Motto, wenn man schon so viel hat, was soll man denn noch bringen, um dann noch mehr Kreise zu erschließen? Und deswegen war für mich das Thema Podcast interessant und ich stelle fest, es ist für mich also einfach ein Marketing-Thema geworden, jetzt innerhalb der letzten Wochen, seit November, seitdem wir es machen. Und ich packe auch immer wieder neue Punkte an. Ich notiere dann noch ein neues Thema. Ganz nebenbei, gestern war mein Tischlermeister hier. Wir werden das Büro nochmal zusätzlich dämmen, damit wir da auch noch ein bisschen geräuschextensiver dabei sind. Also das kommt so Stück für Stück alles.
Ja, wenn wir da noch mal ein kleines Stück ins Detail gehen, um vielleicht auch die Leute, die da selbst vielleicht jetzt Lust drauf bekommen haben, sowas mal zu starten. Wo sind denn so die ersten kleinen Stolpersteine? Ich denke mal, der Teufel liegt oft im Detail. Vielleicht klappert mal was, vielleicht ist die Tonaufnahme noch nicht so zufriedenstellend. Vielleicht jetzt die Sprachen, die Interviewaufnahme an, die man dann vielleicht auch mal in den Papierkorb werfen muss. Also ja, ich glaube, es ist Learning by Doing oft, trotz vielleicht meiner Tipps, aber man muss viel in der Praxis ausprobieren, ne?
Also ich habe so 2 Knackpunkte. Das erste ist, das werden Sie auch so merken, wenn wir uns unterhalten, ich bin ein typischer norddeutscher Schnellsprecher. Und wenn ich also früher so in Süddeutschland meine Vorträge gehalten habe, da hat sich immer irgendeine Dame ganz hinten gemeldet, Herr Peterson, können Sie bitte noch ein bisschen langsamer sprechen? Wo ich dann immer sage, noch langsamer. Und das ist ein Problem. Ich muss mich zwingen, langsam zu reden. Das ist ein Riesenproblem für mich. Und dann ist ein etwas anderes Thema, wo ich auch drauf gestoßen worden bin, nach dem Motto, toller Vortrag, aber diese ganze Atmerei und Japserei geht einem auf den Geist. Das heißt, bevor Sie jetzt zum Schneiden meine Podcast-Folgen die Info kriegen, sitze ich erstmal dran und schneide erstmal alle Japser raus. Und das muss man auch erstmal üben und lernen.
Genau. Und ich habe festgestellt, und das macht auch nicht jeder so, aber das muss jeder für sich individuell herausfinden. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich da, weil ich ja oft eben wie wir jetzt ein Interview führe, also mir wahrscheinlich das Fragen stellen mehr liegt, aber bei den Solo-Formaten hat jeder so seinen eigenen Stil und sie nehmen immer so ein Stückchenweise auf, ne? Also einfach, ja, ich sag mal, sie lesen ja nicht ab, sondern sie sprechen das durchaus frei, was ja auch sehr gut ist, aber dann eben immer so ein bisschen häppchenweise, um vielleicht auch mal zwischendurch kurz sich zu sammeln und Luft zu holen und ja, dann wieder auf Stopp zu drücken und dann auf weiter, ne?
Sie werden lachen, das ist genau das Luftholen. Deswegen schalte ich auch ab und deswegen habe ich natürlich auch immer den Mausklick zum Starten und zum Stoppen, den man auch wieder wegschneiden muss. Aber ich mache wirkliche kleine Sequenzen, das ist richtig, ja.
Genau. Und um noch ein bisschen ins Detail, noch ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, sie nehmen auf dem Mac, haben dann ein Mikro, ein Solo-Mikro, und schneiden dann direkt die Tonspur in GarageBand, was vorinstalliert ist, auf dem Mac. Richtig?
Genau, und dafür auch nebenbei erwähnt, für diejenigen, die uns jetzt zuhören, auch da haben sie mich sehr gut eingewiesen, wie funktioniert das. Man hat es ja auf dem Rechner sowieso kostenlos und es war dann ganz praktisch, das gleich zu sehen, dass wir die gleiche Technik einsetzen und das funktioniert gut. Ich sitze dann wirklich abends und höre es mir noch zwei, drei, vier Mal an, optimiere das, schneide noch ein bisschen und wenn ich dann zufrieden bin, dann wird es hochgeladen und dann müssen sie dann weitersehen, ja.
Ja, schön. Und was so die Länge der Folgen betrifft, haben sie sich halt so auf 20, 8, 15 bis 20 Minuten eingepegelt. Das Interview mal ein bisschen länger. Ist das so für Sie auch okay? Weil ich habe heute übrigens, ohne jetzt hier irgendwie zu hoch zu treiben, aber mit jemandem gesprochen, der Ihren Podcast angehört hat und der ja hellauf begeistert war, einfach von Ihrer Ansprechhaltung, einfach das auch frei direkt rauszusagen. Aber nochmal zur Länge. Sind Sie damit so zufrieden und sagen, es muss nicht immer die Stunde sein oder die Dreiviertelstunde, sondern kurz, kompakt, damit die Leute das auch in ihren Alltag einbauen können.
Also ich habe das Gefühl, meine Hörer kommen mit dieser Länge sehr, sehr gut klar. Ich denke, also aus meiner eigenen persönlichen Denke heraus, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, wie lange fahre ich? Fahre ich eine Stunde, fahre ich eine halbe Stunde, fahre ich eine Viertelstunde, kriege ich das zu Ende gehört? Und wenn die Leute dann vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Kanäle haben, die alle abgehört werden sollen, dann wird das zu viel. Und meine Portionen so um die 20 Minuten plus minus sind, glaube ich, ganz gut angekommen bisher. Zumindest habe ich da keine Kritik bekommen, dass es zu lang oder zu kurz wäre.
Ja, das war schon mal der beste Anfang. Und also meine Erfahrung ist, das zeigen ja auch die meisten Umfragen in Deutschland. Die Leute hören Podcast, wenn sie mobil sind, wenn sie unterwegs sind, entweder auf dem Weg oder von der Arbeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben sogar bei der Hausarbeit lassen sie das dann auf dem Smartphone parallel mitlaufen. Und das sind auch so meine Erfahrungen, dass da die kompakten Formate, also 15 bis 25 Minuten maximal, eigentlich so ganz gut ankommen.
Absolut, ich bin damit also rund zufrieden. Ich werde sicherlich bei den Interviews nachher noch ein bisschen länger das machen, aber dann sind das natürlich auch fachspezifische Themen, die es dann auch vielleicht erfordern.
Genau. Jetzt sind sie ja 2,5 Monate. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut. 17. November, Mitte November ging es los. Jetzt aktuell schon mit 14 Folgen, also durchaus rege veröffentlicht. Ja, sind Sie denn mit der Resonanz zufrieden bislang?
Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass es so viel wird. Was haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt 4.200 Downloads oder so etwas und sind momentan pro Woche bei 600-700 Downloads. Ich finde, das ist also für die 2 Monate eine ganz ordentliche Geschichte. Ich habe eine sehr gut frequentierte Facebook-Seite Rolling Tiny House. Da bin ich jetzt kurz vor 10.000. Okay, das ist natürlich eine andere Geschichte, weil ich das jetzt schon 5 Jahre betreibe. Aber da möchte ich ganz deutlich auch mit dem Podcast hin und ich sehe da gute Chancen, dass wir Ende des Jahres, na, ich schätze mal so bei 2000, also 2000, 2500 Followern sein werden.
Das ist ja auch immer eine Messgröße. Wichtig, also bei Downloads, das sind natürlich auch die reinen Folgen, die angehört würden. In der Regel, wenn wir über Podigy hosten, also über den Hosting-Anbieter, der die Podcasts verbreitet, Downloads sollten in der Regel, wird so gezählt, 1 Minute lang und dann wird das sozusagen als abgehört gezählt. Es wird natürlich unterschiedlich lang ein Podcast gehört. Manche steigen vielleicht vorher schon aus in der Mitte oder am Ende, hören sich das bis zum Ende an. Aber das ist schon eine ordentliche Zahl. Aber für viele, die vielleicht möglicherweise dann auch später Werbung schalten wollen. Für Werbepartner ist natürlich die Zahl der Abonnenten auch sehr wichtig, weil das sind die treuen Hörer, die dann möglicherweise auch dabei bleiben. Vielleicht nochmal zum Thema Verbreitung. Wo verbreiten Sie überall? Wo ist der Podcast zu hören? Sie sprachen die Facebook-Seite natürlich an.
Also wir haben einen sehr, sehr mitteleuropäischen Markt. Natürlich wird gerne über Tiny Houses so international berichtet. Es gibt einen Podcast, ich glaube von Neuseeland, der auch jede Woche ein, zwei Folgen hochlädt. Aber wir haben mit dem angelsächsischen Markt eigentlich faktisch nichts zu tun. Der deutschsprachige Markt, das merke ich auch gerade bei den Podcast-Downloads, ist sehr, sehr konzentriert auf Deutschland. 5% Anteil ist Österreich und 1,5% ist Schweiz. Das heißt, da ist eigentlich nichts los. Das merken wir auch im Verkauf. Da kommt zwar durchaus die Anfrage, aber es kommt nicht sehr viel Geschäft. Der Markt ist bei uns konzentriert auf Deutschland.
Ja, und das ist Ihr Kerngeschäft. Und was ich noch ergänzen wollte, natürlich jetzt, was die Abrufe betrifft, also die Kanäle, über die Sie sozusagen ausspielen, natürlich auch Spotify, insbesondere Apple Podcasts oder eben, dass die Leute auf ihrer Homepage landen. Das sind nicht so wenige, wie man den Statistiken entnehmen kann, ne?
Also wir haben einen sehr guten Traffic auf unserer Website. Wir haben extra eine Seite eingerichtet. Ich habe eine extra Domain eingerichtet, die dann verlinkt ist, tinyhousepodcast.de, die auf meiner Hauptseite verlinkt ist. Ich habe für jede einzelne Folge eine Website eingerichtet, dass die auch dann von Google gefunden werden kann. Und ich mache recht viel Werbung momentan über Facebook, weil wir da eben schon eine große Followergruppe haben. Das bringt einiges.
Und jetzt zur Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist der Wunscherfüller, der besondere Geschenkeladen im Herzen Rostocks. Wenn du das besondere Geschenk für einen besonderen Menschen suchst, bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker Doberaner Straße 160 genau richtig. Ob Rostocker 7 Kräuter Gin nach eigener Rezeptur, handgedrechselte Lampen von der Müritz oder eine feine Auswahl an Naturkosmetik made in Rostock. Im Wunscherfüller findest du ausgefallene Geschenke, die deine Liebsten begeistern. Und für Hörer dieser Podcast-Folge gibt es ein besonderes Angebot. Wenn du bis zum 31. März 2022 im Online-Shop unter www.diewunscherfüller.de einkaufst, profitierst du von einem exklusiven Preisnachlass. Gib beim Bezahlvorgang einfach den Gutscheincode Wellenrauschen ein und du erhältst 10% Rabatt auf alle Produkte. Und wenn du möchtest, kannst du sogar deine Online-Bestellung im Laden fertig geschenkverpackt abholen. Also komm in den Wunscherfüller, finde deine schönsten Geschenke und unterstütze den regionalen Einzelhandel. Werbung Ende. Genau, und ich sage immer wieder meinen Kunden, Leute, trommelt auf allen Kanälen, der Podcast muss erst bekannt werden und das ist ähnlich natürlich wie bei YouTube. Die Algorithmen müssen das erstmal auch erkennen. Das kann natürlich mitunter auch ein bisschen dauern, bis sich das rumspricht. Bei Herrn Petersen war das natürlich jetzt auch für mich überraschend sehr schnell. Innerhalb weniger Wochen hat sich das sehr gut, sehr schnell verbreitet, was natürlich auch mit der hohen Followerschaft auf Facebook zusammenhängt. Aber wichtig natürlich auch Spotify, Apple und natürlich auch noch andere Anbieter, die man hier nennen muss, dieser Podimo am besten überall anmelden, wo es geht und reichlich über Social Media trommeln und dann sollte man da was in die Gänge bekommen. Gab es denn jetzt schon so auch mal Reaktionen von Ihren Kunden, Anrufe, die gesagt haben, Herr Petersen, ich habe Ihren Podcast gehört, ich habe eine Frage dazu und dazu oder vielleicht sogar konkretere Anfragen schon?
Das kann ich ganz konkret sagen. Ich habe reichlich Anfragen. Also bis heute haben wir, ich glaube, 20 konkrete Anfragen und wir haben bereits die ersten Geschäfte getätigt. Also für uns hat es sich bis jetzt schon komplett geschäftlich gerechnet. Dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ein Hochpreisprodukt haben. Das heißt, wir fangen so bei brutto 70, 80, 90.000 an. Aber wir haben die ersten Verkäufe direkt basierend auf die Verbindung zum Podcast gehabt.
Sehr schön, das hört sich gut an. Und wie ich am Eingangs unseres Gesprächs gesagt hatte, Sie sind immer wieder umtriebig, schauen, was können wir noch machen, was gibt's Neues auf dem Markt. Es gibt natürlich immer wieder Neuerungen. Die großen Player drängen auf den Markt, Amazon mit Audible, aber auch Amazon Music und verschiedene kleinere Anbieter und natürlich auch Facebook. Die wollen jetzt natürlich auch Audio mit ihrer Plattform verbinden. Sie haben da neulich mal ein bisschen rumprobiert, aber so richtig freigeschaltet ist es für Deutschland noch nicht, habe ich festgestellt.
Ja, zufällig passiert natürlich das, wo wir gerade über Facebook-Podcast sprechen, dass das Facebook mich direkt anmorst, weil ich da auch Werbung treibe, momentan in Richtung Podcast und frage die dann, was da los ist. Ich habe nächste Woche mit denen genau einen Telefontermin und so wie ich das momentan mitbekommen habe, ist das in den USA freigeschaltet, aber in Europa und Deutschland noch nicht. Das heißt, das kommt noch, aber ich möchte das natürlich aufgrund meiner großen Followerzahl von Facebook gerne unbedingt auch noch mit einbauen.
Ich habe mir das mal angeschaut. Also da hat man eine richtige eigene, ja, Landingpage, eine eigene Facebook-Unterseite, wenn man so will, wo man dann auch ein Foto hinterlegen kann, die Podcast, den Feed natürlich hinterlegt und man aktuell über die neuesten Folgen auch berichten kann. Und das kann man ja dann wieder in weitere Kanäle spielen, Newsletter auf seiner Website, wo auch immer. Ne? Also das ist dann nochmal eine zusätzliche Plattform.
Ich denke schon, also dass man das alles miteinander verknüpft und ich bin bisher zufrieden, doch.
Ich wurde nämlich vorgestern angesprochen nochmal auf das Thema Zielgruppen, Ausspielung und Erkennung von, wer hört denn unseren Podcast? Und da musste ich leider auch demjenigen sagen, ja Leute, ich kann nur auf das zugreifen, was mir vorliegt, sprich aus den sozialen Medien, was mir Instagram gibt, was mir Facebook gibt, also Alter, Altersgruppe, männlich, weiblich und vielleicht noch den Ort, aber viel mehr ist nicht drin. Es gibt bei Podigy noch ein Professional-Paket, wo man quasi sagen kann, ob meine Hörer sich noch für andere Podcasts in anderen Sparten interessieren, also für Business, für Sport etc. pp. Aber viel mehr ist da nicht drin. Insofern könnte ja Facebook mit den Algorithmen, die die haben, könnte man seinen Podcast möglicherweise verbinden und sagen, okay, ja, wir wissen genau, die Hauptzielgruppe sind die 45- bis 65-Jährigen oder wie auch immer, um das genauer, weil das Targeting ist im Podcasten noch schwierig.
Also wir wissen zumindest eines, womit wir überhaupt nicht geschäftlich, also werbetechnisch klarkommen, ist Instagram. Also Bildchen Kucke ist nicht unsere Klientel, das gilt aber nur für unseren Markt. Facebook etabliert sich ja durchaus, auch wenn man es vielleicht so oberflächlich etwas anders sehen mag, durchaus als reiferes Publikum. Wir erreichen genau diejenigen 35 bis 65 und das ist unsere Zielgruppe. Also diejenigen, die jetzt nicht auf diese Bewegungsidee am Waldesrand leben wollen, reflektieren, sondern mehr so das reifere Publikum, die sagen, wir haben unser Eigenheim, Kinder sind aus dem Haus, Grundstück ist zu groß geworden, Haus ist zu groß geworden, ich finde jedes Jahr neue Zimmer im Haus, die ich lange nicht mehr gesehen habe, und die dann sagen, langsam reicht es, wir wollen ein kleineres Haus haben. Also ein großer Teil unserer Kunden ruft einfach an und sagt, wir verkaufen gerade unser großes Haus und wollen ein kleines. Also das ist so die Trendrichtung und die kriege ich gerne über Facebook. Das sind die, die nicht so viel quatschen bei Facebook, aber sich informieren. Und die kriege ich genauso momentan auch über Podcasts und ich merke, dass die dann meine ganzen Serien hören, also meine ganzen Folgen.
Sehr schön. Und genau so soll es sein. Und man muss einfach genau im Vorfeld gucken, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? A, von meinem Business, B, von meinem Podcast. Und das muss man aufeinander abstimmen. Das heißt, man muss dann gar nicht so viel Kraft und Zeit in einen Kanal stecken, Stichwort Instagram, Stichwort TikTok, wenn das gar nicht meine Zielgruppe ist, sondern sich einfach fokussieren, das andere kostet nur Geld und Zeit und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sie gucken auch noch ein bisschen über den Tellerrand, sondern schmoren nicht im eigenen Saft und sagen, ich mache jetzt hier mal meinen Podcast, sondern sagen einfach auch, das ist übrigens auch eine sehr schöne Möglichkeit, sich noch bekannter zu machen. Ja, wenn mich jemand einlädt in seinen Podcast und meine Expertise verlangt, dann bin ich da, ne?
Oh ja, da freue ich mich momentan sehr. Wie heißt es so schön? Da kann ich mir die Hände reiben, bis schwarze Kügelchen kommen. Also der Hintergrund ist der, ich gehe ja auch regelmäßig jetzt in die Projektentwicklung rein, wenn eine Kommune sagt, wir wollen eine neue Wohnsiedlung für Mikrohäuser entwickeln oder es kommt ein Projektentwickler und sagt, ich habe hier ein riesiges Grundstück gekauft, möchte einen Bebauungsplan einrichten und Petersen, hilf mal, gib mal die Tipps, was hat das für Besonderheiten auf sich mit Tiny Houses? Und dann kommt es natürlich auch regelmäßig vor, dass irgendwo ein Politiker im kommunalen Bereich irgendwie sagt, jetzt brauche ich mal wieder eine Pressemitteilung, erzählt irgendetwas, das wird hochgefahren. Und das ist gerade jetzt in Norddeutschland gekommen. Ich sage bewusst nicht wo, kommt die nächsten Tage. Und man kann es eigentlich nachsehen, wenn man ein bisschen googelt. Und da hat eine Fraktion dann zu der regierenden Partei gesagt, Freunde, sucht doch mal ein paar Grundstücke für Tiny Houses. Die haben gesagt, also wir sind hier eine Stadt, wir bauen hier hoch und nicht weit, das ist alles Quatsch. Und dann passierte was, dass eine Umweltschutzeinrichtung anfing, über Tiny Houses zu lästern und zu sagen, das wäre alles unökologisch und alles Quatsch und hoher Energieverbrauch. Und dann haben die zwei Ingenieure aus dem Westdeutschen zitiert und wie der Zufall das so will, habe ich als Einstieg in einer meiner Folgen genau diese beiden Jungs einfach zitiert und darauf meinen Bezug genommen und dann erklärt, dass sie einfach komplett Blödsinn reden. Und das war für mich dann der Einstieg, dass der Chefredakteur einer großen norddeutschen Tageszeitung mit mir Kontakt aufnahm und ich habe dem natürlich ein paar Infos drüber geschickt und gesagt, du kannst das auch auf deinem Weg zur Arbeit hören, hör mal meinen Podcast. Und dann kam die Meldung, übrigens wir unter Podcast dann haben sie nicht Lust, bei mir mal da reinzusteigen. Und ich habe gerade heute einen Termin, 15. März läuft das Interview.
Da sind wir ganz gespannt und vielleicht kann man sich dann auch wieder die Bälle gegenseitig zuspielen und sagen, sie machen dann nochmal eine Folge als Auswertung und das gibt natürlich dann nochmal einen Kick und eine Reichweite, die der Podcast dort ja schon hat, ne? Also der hat ja schon was vorzuweisen und wenn man sich da gegenseitig hilft und beide Seiten sozusagen, die Hörer das gegenseitig hören, dann ist das doch eine tolle Form, seinen Podcast noch bekannter zu machen,
ne? Also ich teste auch was weiteres. Ich habe jetzt einen großen Podcast, die haben 500.000 Download pro Monat. Und da habe ich einfach so eine gesprochene Einstiegswerbung jetzt mal geordert. Das dürfte nächste oder übernächste Woche dann über den Äther laufen. Und da bin ich mal gespannt, also wie da die Quoten bei meinem Podcast dann hochschießen und ob sie überhaupt hochschießen.
Ja, und selbst wenn nicht, dann hat man es wenigstens ausprobiert. Vielleicht nochmal nachgefragt, war das sehr kompliziert? Also sie rufen ja dann denjenigen einfach an und entweder die sind offen oder nicht, je nachdem, ob die schon genug Werbepartner haben. War das kompliziert gewesen?
Also eigentlich nicht. Also ich kannte die natürlich schon und habe mit denen dann direkt Kontakt aufgenommen und gesagt, pass mal auf, ich möchte so einen Einstieg, so ein Intro haben. Die sprechen das auf. Das machen sie ja, glaube ich, auch so, Herr Kramer. Und genau das habe ich dann gesagt, das möchte ich gerne haben. Und dann bitte mit Bezug nicht nur zu meinem Thema, sondern auch zu meinem Podcast, dass sie einfach rüberschwenken mögen. Und dann habe ich also mit dem Moderator schon gesprochen und gesagt, wie sieht das aus? Was haltet ihr davon bei euch, wenn man sowas macht? So, gehen Sie mal davon aus, das schießt hoch. Und ich bin jetzt in der Listenfolge, die haben also eine sehr, sehr gute Auslastung anscheinend an Annoncen. Und ich hoffe, übernächste Woche geht das los. Ich teste es einfach mal.
Ja, und ausprobieren muss man und da kann ich nur noch ergänzen, dass die native eingesprochenen, also die vom Moderator selbst eingesprochenen Spots natürlich viel authentischer und näher am Hörer und an der Stammhörerschaft ankommen, als wenn man sozusagen einen professionellen Spot einkauft. Das kann man natürlich auch machen, da kann man sich vielleicht auch eine professionelle Sprecherin, das wird dann natürlich insgesamt auch ein bisschen teurer und man hat nicht immer Einfluss darauf, wo der Spot, an welcher Stelle er gesendet wird, auch das sind ja alles Dinge, die man vielleicht im persönlichen Gespräch dann nochmal nennen darf. Also in der Regel gibt es ja eine Pre-Roll, also dass der Podcast wird präsentiert von, dann wird einmal der Firmenname genannt, eine Mid-Roll, wo die Firma nochmal ausführlich oder das Angebot ausführlich vorgestellt wird und oder vielleicht auch nochmal am Ende dann im Outro nochmal erwähnt wird. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber diese native sozusagen eingesprochenen Sachen der Moderatoren, das ist zumindest aktuell noch das Gängigste, wobei es mittlerweile auch große Firmen gibt, habe ich mir jetzt auch sozusagen im Zuge dieses Podcasts, von dem wir gerade eben sprachen, so Ads gibt, also schon große Konzerne sozusagen diese Podcasts vorschalten. Also bevor der Podcast überhaupt startet und der Moderator sein erstes Wort spricht, wird sozusagen die Werbung von großen Konzernen eingeblendet. Das gibt natürlich nochmal zusätzliche Einnahmen. Gut. Ja, also ich finde, wir haben jetzt wirklich von A bis Z, ja, da einmal an einem Beispiel das sehr, sehr gut erklärt. Was haben Sie noch so vor, Herr Petersen, mit dem Podcast? Ich denke mal, man hat schon viel jetzt gemacht, ausprobiert, darüber haben wir gesprochen, aber es geht natürlich immer mehr, ne?
Also ich werde jetzt natürlich in die Richtung Interviews gehen, Smalltalks, und da habe ich jetzt einige Vorbereitungen, die ich also in den nächsten Wochen umsetzen will. Und dann habe ich natürlich das, was wir auch schon besprochen haben, nicht nur die stationäre Technik, sondern jetzt so kleine Funkmikros mit eigenen Speichern mir geholt und so langsam die Technik optimiert. Und das muss ich natürlich erstmal ausprobieren, aber das kriegen wir hoffentlich auch schon wieder hin, ja.
Na klar, auf jeden Fall. Also man wächst mit seinen Aufgaben und auch das Thema Technik, was wir jetzt so ein bisschen ausgespart haben, da gibt es 1000 Lösungen und natürlich gibt es die Einsteigerlösung und die fürs dickere Portemonnaie. Aber im Endeffekt geht es immer darum, das in der Praxis auszuprobieren, zu schauen, rauscht da was, knarzt da was oder kommt man ohne Kabel und vielleicht wireless, wie Sie es jetzt mal probieren wollen, besser bei weg, gerade was bei den Interviewsituationen. Und große Thema natürlich in der heutigen Zeit, Remote-Aufnahmen. Wir probieren gerade hier die Aufnahme über StudioLink. Oh Gott, darf ich das sagen? Ich weiß gar nicht.
Wir sagen das nicht. Ja, ich kenne das ja.
Ja. Und das ist ohne Video jetzt mal in dem Fall, also ohne, dass wir uns persönlich anschauen, aber eben wirklich dann reduziert auf die Audiospur und wir schauen dann mal, wie sie es anhört und das hören ja dann die Hörer selbst und ich denke mal, da kriegt man auch schon eine sehr gute Qualität im Vergleich zu den anderen großen Anbietern hin. Herr Petersen, wir sind schon wieder am Ende. Also das war sehr kurzweilig und mir war wichtig, einfach mal so ein Beispiel zu finden, wie das in der Praxis laufen kann. Wie Sie so schön sagen, Podcast, Aufzucht, Hege und Pflege, ne?
Genau. Also ich bin sehr zufrieden momentan. Bitte auch das als Lob an Sie, ohne dass wir hier eine Werbung beschalten müssen. Es ist wirklich toll, wie Sie sich um mich also als Kunden kümmern. Und ich, wenn ich eine Frage habe, Sie kriegen von mir eine E-Mail, ich kriege eine Antwort und wir tüfteln neue Ideen aus. Ich finde es toll und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Vielen Dank und ja, man wächst mit seinen Aufgaben, wie man so schön immer sagt, und ich freue mich mit jedem Hörer. Ich bin natürlich auch so ein Statistikfreak, ja. Ich schaue auch oft rein und denke nur, wow, toll, wie sich die Folge entwickelt hat oder der gesamte Podcast, und da ist dann die Freude einfach auch auf meiner Seite. Gut, dann bedanke ich mich, Herr Petersen, für das Gespräch.
Darf nicht. Gute Zeit, wir hören und sehen uns. Tschüss.
Der Podcast mit Peter Petersen ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.